Rosen sind rot und blau die Veilchen. Eine ist tot, wie du in ein Weilchen. Es ist eine schlimme Zeit in dieser Jahreszeit. Schlimmes kommt heraufgezogen. Mein Wort ist nicht gelogen. Nehmt euch vor den 14 in Acht, wenn euch das Leben Spaß macht. Und hiermit möchte ich euch wieder willkommen heißen bei den Videokassettenkindern.
Herzlich willkommen zu den Videokassettenkinder, dem Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin der Sascha und wünsche euch einen fröhlichen Valentinstag. Und das mache ich nicht alleine, sondern an meiner Seite ist wie immer der Per.
Auch ich wünsche euch einen schönen Valentinstag. Ich hoffe, ihr hört uns auch zeitgemäß schon direkt bei der Veröffentlichung zum 14. Februar.
Ja, und keine Sorge, wenn ihr jetzt nicht Valentintag-Fan seid, ist das gar nicht schlimm, denn wir haben einen Film rausgesucht, der ist jetzt nicht so feierlich, da geht es jetzt nicht so wirklich um Blumen, Pralinen, das richtige Geschenk und Herzflattern, eher anderes Herzflattern, würde ich sagen. Denn heute besprechen wir im Review Blutiger Valentinstag, der Vorschlag vom Per als Special zum Valentinstag. Bevor das machen, Per, müssen wir über Social Media reden, denn uns gibt es auf unheimlich vielen Plattformen, wo man uns hören kann, bei Spotify, bei Deezer, bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts und wie sie alle heißen. Und Per, es gibt uns auch auf YouTube.
Richtig, uns gibt es jetzt auch auf YouTube. Wenn ihr also keine Folge verpassen wollt oder die Mitteilung haben wollt, wann haben die beiden Verrückten wieder eine neue Folge rausgebracht, würde ich euch einfach bitten, gebt bei YouTube mal die Videokassettenkinder ein. Lasst ein Abo da, aber ganz wichtig, aktiviert die Glocke, so dass ihr die Mitteilung kriegt, wann eine neue Folge rauskommt. Ihr müsst sie nicht da euch anhören. Es ist dann auch zeitgleich über eure Lieblingsplattform garantiert verfügbar. Aber als kleines Bonusline gibt's dann die Möglichkeit, dass wir euch dann schon mal anteasern, was kommt. Auch über Sachen, die wir jetzt hier am Ende des Podcasts nicht schon erwähnt haben. Also es gibt da auch immer so den kleinen oder anderen Hint, was könnte als nächstes kommen.
Genau, so kleine Teaser, die wir nicht als Podcast-Episode online haben, sondern diesen Bonus-Content, den Teaser, so wie wir den jetzt bei The Fog hatten oder bei den Schulhofmythen, den gibt es exklusiv nur bei YouTube. Und viele von euch haben auch gefragt, ob es denn mittlerweile die Folgen bei YouTube gibt. Ja, wir haben es geschafft, nahezu alle Folgen mittlerweile dort hochzuladen. Zum Beispiel der Michael Pölzel auf Instagram schrieb uns, Mensch, sind die Folgen schon auf YouTube? Wir können sagen, ja, sie sind da. Und er schrieb auch nochmal, er wollte uns ein Lob da lassen. Bisher gefällt der Podcast sehr. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn er uns das schreibt. Und auch andere haben geschrieben, gerade jetzt zu der Folge The Fog, die ist unheimlich gut angekommen. Die Kollegen vom, vielleicht kennst du den Podcast, Kaffeekekse Midnight Movies, haben uns geschrieben, ja, die Folge war total klasse von The Fog und sie warten schon auf den Feedback-Button, um zu schreiben, dass das positiv war. Der kam dann natürlich auch und haben uns einen Post dagelassen. Auf Instagram freuen wir uns, wenn ihr dann auch mal Bock habt, unsere Story in euren Stories zu teilen. Zum Beispiel so, wie das der Mike Less gemacht hat, der da eine eigene Seite namens Terror Vision betreibt. Und da er uns auch dann eben geteilt hat, das hilft uns, dass ihr so ein bisschen, ne, auch uns unterstützt, dass wir Aufmerksamkeit erzeugen, dass man uns sieht. Also von daher, haut gerne in die Tasten, teilt uns, wie ihr Lust habt und gebt über uns Feedback. Auch wenn ihr Fragen habt, ne? Das haben uns auch einige dann geschrieben, Mensch, wie komme ich denn zum Beispiel an die Indianer von Cleveland? Das war ja mal eine Ausnahme, die nicht streamable war. Und da habe ich dann gerne auch noch mal ein bisschen Feedback gegeben zu den Blu-rays, welche es da so gibt und wie man die bekommt. Zum Beispiel der Dirk hatte uns da angeschrieben. Auch für sowas sind wir natürlich sehr, sehr gerne da. Gerade auf Instagram hat sich schon eine richtig, richtig aktive Community gebildet mit über 600 Followern, also richtig geil. Da sind wir total geflasht, weil das geht natürlich viel schneller und viel rasender, als wir es eigentlich erwartet hatten. Und Per, das finden wir natürlich total gut, ne?
Das finden wir sehr gut. Und ich persönlich würde mich auch freuen, wenn ihr vielleicht einen oder anderen Film habt, so als Tipp, dass wir uns den mal zur Brust nehmen können. Vielleicht kennen wir den sogar noch nicht.
Genau, genau, genau. Also da läuft gerade jetzt auch was wieder auf Instagram. Schaut da mal regelmäßig rein. Und zwar war ja das Thema dort John Carpenter. Und da habe ich mal gefragt, welchen Carpenter könnt ihr euch denn vorstellen, den wir da mal reviewen? Und da kam besonders oft per zum einen das Ding aus einer anderen Welt. Das ist eigentlich das, was weit vor allen anderen liegt, den wir mal bitte irgendwann auf jeden Fall reviewen sollen. Und alle anderen da waren dahinter weit abgeschlagen.
Also auf das Ding würde ich mich richtig freuen. Vor allem, ich weiß nicht, welche mir besser gefällt. Das Original aus der alten Schwarz-Weiß-Zeit oder die moderne Version von John Carpenter. Wobei man hier so sagen muss, das Remake ist ja sogar, oder das Prequel besser gesagt, von Carpenters Fog ist ja auch nicht mal so falsch.
Nein, absolut nicht. Das macht richtig Laune und hat auch mal eine Besonderheit, nämlich dass ein Remake, ich würde jetzt fast sagen, besser ist als das Original. Schwierig zu vergleichen, weil die sind so in unterschiedlichen Zeiten eben gedreht worden, aber vielleicht nicht besser, aber auf jeden Fall auch sehr, sehr gut und macht einfach super, super Laune. Auch wenn ihr auf Twitter uns folgt, da ist es Kinder-Podcast, findet ihr uns. Auch da gerne liken, retweeten. Wir freuen uns über jeden Support. Auf Instagram heißen wir Videokassettenkinder-Podcast. Und wir haben jetzt auch seit neuestem, allerdings muss ich da ehrlich sagen, noch nicht so richtig gepflegt, eine Facebook-eigene Seite, weil Facebook war irgendwie so das, wo wir gesagt haben, ja, das machen wir dann mal mit, wenn wir alles andere stehen haben. Und da wird es dann in den nächsten Wochen was geben.
Kurze Frage. Was ist denn mit StudiVZ?
Müssten wir uns auch noch drum kümmern, aber dann vielleicht, wenn die Facebook-Gruppe läuft.
Okay. Aber ich denke mal, wir sollten jetzt zum eigentlichen Thema kommen, weil meine Rosen
zum
werden.
Blutigen Valentinstag.
Ja, meine Rosen werden hier langsam welk.
Und oh, das wollen wir nicht riskieren. Meine Pralinen werden auch schon schimmelig, genau.
Also lass uns doch.
Blutiger Valentinstag, ein Horrorfilm aus dem Jahr 1981 per. Wir reden also über die guten Anfangszeiten der 80er Jahre Slasher.
Ja.
Und da war es einer der ersten Werke. Und was ganz Besonderes heute, wir brauchen uns nicht lange über die Darsteller unterhalten. Aus einem schlicht und einfachen Grund, die haben alle nichts gerissen.
Ja, nichts gerissen. Sagen wir es mal so, sie haben im Kino nicht viel gerissen. Also viele von denen sind natürlich in Fernsehserien sehr aktiv gewesen. Viele als Synchronsprecher sehr aktiv. Wenn man sich aber anguckt, wer sind die Leute, was haben die gemacht, außer Fernsehserien fällt bis auf einer Person da nichts auf. Und ich denke mal, du weißt, über wen ich rede. Das ist nämlich Keith Harris.
Genau, und der ist gleichzeitig so ein Gesicht, wenn man das einmal erkannt hat unter den Darstellern. Ja, dann erkennt man den meistens wieder, es sei denn, er verändert sein Äußerliches mal ganz wesentlich, was er auch zeitweise gemacht hat. Keith Harris, so der eine Darsteller, der wirklich, einen gewissen Bekanntheitsgrad hatte. Man muss dazu sagen, Don Franks, der hier die Gastrolle spielte in dem Film und auch im Vorspann als Special Guest Appearance dargestellt wurde damals, der spielte den Chief Jake Newby. Der war halt im Vorfeld schon mal durch ein paar Serien bekannt und hat nachher auch in vielen Serien Auftritte gehabt. Das war eigentlich so der einzige Darsteller, der im Vorfeld überhaupt bekannt war, Per. Alle anderen hätten hier eine Karriere starten können, aber es ist im Prinzip bis auf einem niemanden gelungen.
Nee, gar nicht. Also, wobei anderen frühen 80er-Jahre-Horrorfilmen, wenn man sie guckt, so denkt, ey, den kenne ich doch, das ist der aus den und dem Film. Oder so ein Klassiker für mich, da guckst du, ein Mann sieht rot und denkst, hör mal, der Vergewaltiger sieht aus wie Jeff Goldblum. Und dann stellst du fest, das ist Jeff Goldblum. Ist es bei dem Film einfach so, nee, die sind wirklich so im Fernsehen einerlei verschwunden. Das Gleiche trifft auch für den guten Kies zu. Was bei ihm, was du so schön gesagt hast, aus dem Rahmen fällt, ist, dass er sich innerhalb eines Jahres vom Optischen her so verändert hat und das nur, indem er sich die Haare rasiert hat, den Bart abgenommen hat. Und dann wird aus diesem, ja, knuddeligen, übergewichtigen Bergbearbeiter, der da von seiner Liebsten heiß und innig ins Herz geschlossen wurde, auf einmal der fiese Punk Bernhard aus Die Klasse von 1984. Ich muss ganz klar sagen, hätte ich das also nicht nachgelesen, dass das der gleiche Schauspieler ist, mir wäre es nicht aufgefallen. Und ich muss ganz klar sagen, ich habe Die Klasse von 1984 schon einige Male gesehen.
Ja, das muss man wissen. Da bin ich 100% bei dir. Ja, lass uns doch mal über den Film sprechen. Und zwar über die Handlung als allererstes, weil wir schon so schnell mit den Darstellern fertig sind, weil egal, ob wir über Paul Kellman, Laurie Hellier, Neil Affleck, der auch nur einen bekannten Nachnamen hat, oder eben andere sprechen, die haben alle nicht wirklich was gerissen. Ja, das kann man sogar noch erweitern und sagen, selbst der Regisseur, den kennt keiner, George Miyahika, auch wenig gemacht. Wir gehen mal zur Handlung. Es geht um eine kleine Stadt, Valentine's Bluff, wo 5 Bergleute bei einer Methanexplosion in einem Stollen mal verschüttet wurden vor 2 Jahrzehnten. Die 2 wachhabenden Kollegen, die damals hätten aufpassen sollen, die haben ihren Posten verlassen. Und ja, um den Valentinstagsball zu besuchen. Und da haben wir die Verbindung zum Valentinstag, weswegen das auch ein klassischer Valentinstagsfilm eben ist. Und nach den Ausgrabungen, die 6 Wochen gedauert haben, wird ein Mann lebendig gefunden. Der hat nur überlebt, weil er sich eben auch per von den anderen ernährt hat. Und jetzt können wir uns das schon denken. Das war nicht so ganz gut für seine Psyche, Per.
Ne? Nicht ganz gut, ist aber noch wirklich höflich ausgesagt. Der gute Mann ist erstmal daran schon ein bisschen durchgedreht. Als man den gefunden hat, ist er ja schon da dem Wahnsinn halb verfallen. Und restlichen Verfall seiner noch verbleibenden Vernunft war eigentlich, als man ein Jahr später trotz allem und trotz dieses schrecklichen Ereignisses, was passiert ist, ja wieder Valentinstag feiern wollte, ne? Und da ist also wirklich die letzte noch vorhandene Sicherung bei dem durchgeknallt und hat sich so gedacht, also wenn ihr meint, Valentinstag nochmal hier feiern zu müssen, dann werde ich euch das jetzt so richtig übel nehmen. Und ist dann hingegangen und hat die in seinen Augen verantwortlichen Steiger, wie man es ja hier im Ruhrpott so schön sagt.
Der Steiger, genau.
Genau. Die hat er dann mal schön besucht und im wahrsten Sinne des
besucht, ja.
Und im wahrsten, und im wahrsten Sinne des Wortes gezeigt, wo dir die Hake hängt, nämlich nicht an der
was für ein Wortspiel.
Ja, sie hing nämlich nicht an der Wand, sondern sie hing den beiden im Nachhinein im Herzen. Also ein Im Film, Herzen, der doch genau. Zu Herzen gehen wird.
Ja, mehrfach. Eigentlich auch schon in der Eröffnungssequenz, Bär, die relativ skurril, finde ich, anmutet, weil da trägt jemand so eine Tauchermaske.
Nee, das sind keine Tauchermasken. Na? Das sind wirklich so die traditionellen Bergarbeitermasken, die in Amerika tatsächlich benutzt haben. Also wo man hier noch die Kohlelunge im Pott gekriegt hat, weil man da schon wirklich drauf, man muss da wirklich sich komplett vermummen. Zwar nicht überall, aber da.
Aber da, ganz genau. Und schon die Anfangssequenz zeigt zwei Leute mit diesen Gasmasken. Mich hat so ein bisschen an den Frosch mit der Maske von Edgar Wallace erinnert. Aber es ist ein anderes Thema. Und schon da spielt ein Herz eine entscheidende Rolle.
Ja, ein Tattoo, was sehr schön platziert wurde. Oberhalb der weiblichen Brust, weil einer dieser Gasmaskenträger nimmt sich die Maske ab, teilt sich das Oberteil in zwei und dann merkst du auf einmal, das sind nicht zwei Bergarbeiter, die gerade zum nächsten Stollen unterwegs sind, sondern die haben was anderes im Sinn, weil der eine Bergarbeiter ist eine Frau.
Die wollen den Valentinstag so richtig innig zelebrieren.
Richtig. Und nun ja, sagen wir es mal so, er wurde richtig schön zelebriert. Das Herz wurde geöffnet.
Genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Per, schon in den ersten 3 Minuten wird also klar, wir reden hier von einem Film, der Masken, also diese Gasmasken, das hat schon für viele sowas Gruseliges. Für mich jetzt persönlich nicht, aber einige können das überhaupt nicht leiden. Also ich habe zum Beispiel den Film gesehen, als meine Frau noch im Raum war, ne, wir hatten uns unterhalten, ich sage, ja, ich würde den Film jetzt anmachen, ja, du, ich bleib noch hier im Moment sitzen und ich wollte noch ein bisschen auf dem Handy gucken, 2-3 Sachen und dann gehe ich jetzt gleich ins Bett, wenn es sich schnürt. Ich sage, kein Problem, ist ein Horrorfilm, nur dass du Bescheid weißt. Ja, aber passiert ja meistens am Anfang auch nicht so viel. Und schon so der erste Score, so nach so 3 Minuten mit diesen Gasmasken, meine Frau sagt, ja, kannst du den Film bitte anhalten? Ich sag, wieso? Also die hat schon total diese Gasmasken haben ihr Unwohlsein gebracht. Ne? Und ich habe das danach dann mal recherchiert. Es ist tatsächlich so, dass viele sowas schon als bedrohlich empfinden. Ich persönlich fand das jetzt nicht so. Aber fand ich ganz spannend, da eben auch schon dieses Setting zu nutzen, um so ein bisschen was Unheilvolles rüberzubringen. Und die ersten 3-4 Minuten zeigen ja schon, wir sind eher so in der Kategorie saftig bei diesem Film.
Ja. Richtig, wobei, also mich hat das Anfang weniger jetzt gegruselt, sondern ich hatte kurzzeitig den Gedanken, ich könnte mal wieder Krieg der Sterne gucken, weil mit der Maske und dieses hatte ich so dieses Darth Vader-Feeling kurzzeitig. Aber ich kann deine Frau verstehen, also es ist nicht jedermanns Sache und dadurch du natürlich, Entschuldigung, aber dadurch, dass du ja auch nicht sehen kannst, was derjenige für einen Gesichtsausdruck hat und welche Mimik sich dahinter verbirgt, ist es schon unheimlich für manche Leute.
Also, absolut, absolut.
Ich kann es nachvollziehen.
Ja. Wenn wir über Blut sprechen, über Gore halt, müssen wir direkt vorneweg sagen, den Film gibt's in 2 Fassungen. Wir besprechen heute die Amazon Prime-Fassung, weil uns ja wichtig ist, dass ihr den Film zeitnah auch selber schauen könnt. Also er ist bei Prime, wer das Prime-Abo hat, und das sind ja in Deutschland, ist das der Streaming-Dienst, der am meisten verbreitet ist, sogar noch knapp vor Netflix, hat die Gelegenheit, den kostenlos zu sehen. Dort sieht man allerdings keine ungeschnittene Fassung, sondern die alte Kinofassung. Und die ist ein bisschen geschnitten, Per, und schon da in den ersten Szenen, ja, da wird das deutlich, weil da ist dann auch schon das erste Mal Töten nur angedeutet. In der Unrated-Fassung, wir kommen nachher noch mal detaillierter darauf, wie die Unterschiede sind, sieht man da deutlich mehr. Ich glaube aber für die Leute, die sagen, Mensch, die wollen mal in sowas reinschnuppern, es muss jetzt nicht super blutig sein, kann man die Amazon Prime-Fassung definitiv empfehlen, oder?
Kann man auf jeden Fall, wobei wichtig, finde ich, ist es zu wissen, dass die Fassung, die ihr da sehen könnt, mehr als 30 Jahre die absolut einzige Fassung war. Also es war so zu sehen immer eine ungeschnittene Fassung. Es gab noch unrated Szenen, die aber wirklich erst nach etwas über 30 Jahren das Licht der Welt erblickt haben. Davor hat man nur so das eine oder andere Foto mal sich ansehen können, was da gewesen wäre. Also jetzt nicht denken, ihr guckt da euch eine verstümmelte Fassung an, sondern es ist wirklich die Original-Kinofassung auf internationaler Ebene, nicht auf deutscher Ebene, sondern wirklich auf internationaler Ebene. Und keine Angst, der Film geht trotzdem gut zur Sache.
Der geht gut zur Sache. Alle Schnitte sind dann schon auch im Gore zu sehen, also an Härte. Und ich sag mal, wer jetzt nicht hier den ganz harten Horrorfilm sehen möchte, für den ist diese Schnittfassung auch genau richtig, weil die Gewalt halt eben deutlich abgemildert war. Und da werden wir sicherlich gleich auch mal drauf zu sprechen kommen, nachdem wir den Film ein bisschen besprochen haben. Es war ja die Zeit, wo die Filme Schwierigkeiten hatten, ungeschnitten zu laufen. Sagen wir es mal vorsichtig. Auch dieser Film hatte da eine gewisse Historie. Schauen wir aber erstmal, Per, nach der ersten Szene kommen wir dann eigentlich relativ schnell, da kommen ein paar Steiger-Szenen, kommen wir dann schon zu dem, was wir besprochen haben, nämlich der überlebende Minenarbeiter, und der hat nur überlebt, ja, weil der sich von Fleisch ernährt hat, ne?
Richtig.
Und es gab ja nur eine Form von Fleisch da in diesem Stollen.
Ja, soll wie Hühnchen schmecken. Ich habe es noch nicht ausprobiert und ich hege auch nicht den Drang danach, es auszuprobieren. Und wer sich fragt,
das ist ganz wichtig, weil sonst müssten wir dich ja jetzt irgendwie verfolgen oder so. Ne?
Ja.
Ja, also dem blieb leider nichts anderes übrig, als dann seine gefallenen Mitsteiger aufzuessen, um diese 6 Wochen zu überleben und nicht zu verhungern. Wird auch hier dann dargestellt, und danach passiert dann eben noch mehr in dieser Rückblende, dass dann eben da auch so die nächsten Attacken, du hast das Thema, ne, Spitzhacke und so schon einmal rübergebracht, gezeigt werden. Also der Film geht in den ersten 15 Minuten da schon ordentlich nach vorne.
Richtig, um dann aber wieder in ruhigere Gefilde reinzugehen.
Ja, ja.
Weil nach diesem... Ja,
also
bitte?
Bitte, nee, mach ruhig.
Also weil nach dieser ganzen Geschichte ist es ja so, dass wir dann auch schon mal die Figuren erklärt kriegen, die hier noch mitspielen. Da war einmal den guten TJ, der sein Glück außerhalb des Minendorfes oder der Minenstadt versucht hat, hat nicht geklappt, kommt zurück, muss feststellen, seine Freundin ist jetzt mit seinem ehemaligen Kollegen zusammen, mit Alex. Und ja, die gute Sarah fühlt sich so ein bisschen in der Zwickmühle, hält aber mehr zu ihrem aktuellen Freund. Und dann haben wir schon den einen oder anderen auch noch, der Bergarbeiter, angeteased. Da haben wir, wie gesagt, einmal den guten Kies, der den Hollister spielt. Dann haben wir noch so den einen, ja, wie soll man es sagen? Ja, der ewige Witzbold, der mich persönlich so mehr an den Typen aus Freitag der 13.3 war es erinnert hat, der also wirklich weiß, welche Vergangenheit diese Stadt hat, mit dem Harry Morgan, so hieß ja unser Freund, der verschüttet wurde, und nichts Besseres zu tun hat, um Freunde und Verwandte und den Bürgermeister mit aus der Sicht der anderen relativ geschmacklosen Witzen zu schockieren. Sei es, dass der die Tür aufreißt und total blutüberströmt dem Bürgermeister entgegenkommt und dann sagt, April, April war nur ein Scherz, ne?
Genau, genau. Also hier werden dann die ganzen Dorfcharaktere, die so das Leben prägen, eingeführt. Und der Film nimmt direkt Fahrt wieder raus, und dann kommen eigentlich so 15, 20 Minuten Handlung, Erklärungen. Was passiert denn da gerade so im Prinzip dann? Ja, nachdem schon die erste Grundhandlung ganz schnell erzählt wurde mit den verschütteten Bergleuten nach der Explosion, dass das alles am Valentinstag war, weil die beiden Aufsichtspersonen am Valentinstag bei waren. Na, das wird alles sehr schnell in einer Rückblende erzählt. Und auch dann die beiden Morde desjenigen, der da eben in der Nervenheilanstalt war, ja, ne?
Ja.
Der kommt ja da ein Jahr später und bringt die beiden um. Das geht alles ziemlich zackig.
Und hinterlässt so seine Warnung dann auch an die Stadt. Das ist ja das Wichtigste.
Das könntest du vielleicht noch mal kurz erklären, in welcher Form macht er das?
Also es ist ja so, dass er aus der Irrenanstalt ausbricht, zurück in seine Heimatstadt kommt, da wo ihm das Unglück passiert ist. Und wie erwähnt, schon die beiden Steiger, die er auch in der Verantwortung sieht, dass das damals passiert ist, tötet. Und hinterlässt dann eine blutige Botschaft mit dem Kommentar: Freunde, wenn ihr hier irgendwann noch einmal ein Valentinsfest feiert oder überhaupt diesen Tag versucht zu zelebrieren. Ich komme jedes Jahr wieder. Und solange ihr das Feiern sein lasst, ist mir das völlig egal. Aber wenn ihr wieder anfangt, Valentinstage zu feiern, werdet ihr es bereuen, weil dann hole ich die Spitzhacke wieder raus. Und jetzt haben wir das Problem, dass nach knapp, ich glaube, es waren 20 Jahre, die Stadtobersten auf die Idee kommen, wir könnten doch eigentlich mal wieder Valentintag feiern.
Ja, es ist ja jetzt auch irgendwie alles lange her, was da passiert ist und eigentlich auch schon vergessen, kann man sagen. Ne?
Ja, und der gute Harry Walden soll ja auch im Irrenhaus sein, wie uns gesagt wurde.
Ja, ja, da sitzt er ja fest und ist ja alles gut, ne? Oder auch nicht.
Oder auch nicht, weil was passiert denn dann, als dann so beschlossen wird, wir feiern wieder Valentinstag?
Naja gut, erstmal wird ja das Fest vorbereitet. Ne? Dann haben da zwei Frauen irgendwie so ein Erlebnis, wieder mit einer Spitzhacke. Ne? Und dann kommt ja auch Polizeichef Newby so ein bisschen ins Spiel, der den Bürgermeister ja auch darauf hinweist.
Sagen wir es mal so, der Bürgermeister kriegt ja auch noch ein Geschenk in so ein nettes, kleines, herzförmiges Pralini-Verpackung, wo man sagt, hör mal, ist für dich, wir wünschen dir guten Appetit, hat hier einer für dich abgegeben.
Ja, war jetzt aber vielleicht, also ich fände es nicht so appetitlich.
Ja, weil, was war denn drin? Das wird, also die fahren ja, der Bürgermeister fährt ja mit dem Sheriff dann weg und dann sagt er ja noch dem Sheriff, der ja dann fährt, hör mal, Nougat war es, glaube ich, ist so nicht mein Liebling. Möchtest du das haben, dann kann ich dir mal was geben. Ja, und was hat er denn dann in der Hand?
Was sehr Ekeliges.
Wie denn? Wieso eklig?
Findest du nicht? Du würdest es genießen.
Nee, genießen nicht, aber mein Gott. Es ist halt dummerweise ein Herz, ne?
Genau, genau. Und das auch noch liebevoll eingepackt, was er da auf der Autofahrt eben sieht. Und ja, sofort wird angehalten, umgedreht, weil die Botschaft ist natürlich angekommen. Ja, Per?
Die Botschaft ist sehr angekommen und keiner weiß aber, wer dieses Päckchen da abgegeben hat.
Also ihr merkt, zu dem Zeitpunkt ist eigentlich die Story gut aufgebaut. Aber auch nicht zu kompliziert. Man hat am Anfang direkt ordentliche splatterige Momente, sodass man sofort drin ist und eigentlich auch Spaß daran hat. Und in dem Moment jetzt gerade kann das noch so in alle Richtungen gehen, oder Per?
Es kann noch in allen Richtungen gehen. Klar, du hast ja zwischenzeitlich auch immer wieder zwischen diesen Sequenzen auch angeteased, wie es da mit den Dreiergestirnen TJ, Alex und Sarah ist. Dass da auch mit denen nicht alles so im Besten läuft. Dann hast du immer dazwischen eine kleine, etwas blutigere Einlage. Weil wir haben es ja auch so, dass auch da ein bisschen so erst episodenhaft ist in meinen Augen. Die machen wieder eine kleine Feier, die gehen in eine Bar. Da wird uns dann auch nochmal die ganze Geschichte erzählt von Harry Warden. Und eine der Mitverantwortlichen ist ja dann die Leiterin des örtlichen Waschsalons. Die Mabel, genau. Die ja dann abends auch noch Besuch kriegt. Dummerweise nicht so Besuch, den man gerne hat, sondern wieder Maske und tiefes Atmen.
Ah ja, es ist eine wiederkehrende Verkleidung.
Richtig. Und ja, sagen wir es mal so. Ganz sauber kommt sie aus der Sache nicht raus.
Umso erstaunlicher, ne? Also, wir wollen nicht zu viel über ihren Fundort sprechen. Mabel ist verschwunden, wird gesucht und
ziemlich reinlich wiedergefunden.
Ziemlich reinlich vom Polizisten wiedergefunden, der das auch relativ überraschend wahrnimmt. Auch da kann man vielleicht kurz mal drauf eingehen. In der Amazon Prime-Version konzentriert sich alles auf die Überraschung des Polizisten. In der Unrated-Version sieht man dann noch ein bisschen inhaltlich mehr die Mabel, wie schön reinlich sie ist, Per.
Genau. Aber das ist ja nicht das Einzige, was der Sheriff findet. Er findet ja auch dann noch ein Schreiben mit einer Warnung. So, das ist jetzt hier sozusagen meine letzte Warnung, bevor ich hier richtig ausraste. Ich habe euch
Ultima Ratio.
Ja, ich habe euch gesagt, macht das nicht wieder, sonst komme ich wieder. Und das ist meine letzte Warnung. Das Einzige, was ich diesem Film dann ein bisschen ankreide in der Situation, ja, man ruft dann im Irrenhaus an, um sicher zu gehen, ja, Harry Warden, der ist ja noch bei euch. Nee, der ist nicht mehr bei euch. Ja, komisch. Mhm. Ja, lasst mal die Leiche von Mabel, ich will jetzt nicht sagen verschwinden, aber das kehren wir jetzt auch ein bisschen unterm Teppich. Wir sagen zwar, sie ist tot, wir sagen auch die Feier ab, weil das ist uns jetzt doch zu unheimlich. Und wir wollen ja auch kein Massaker hier heraufbeschwören. Aber die Reaktion finde ich dann doch irgendwie persönlich sehr realitätsfremd. Also es wird nicht großartig nach Mördern gesucht, weil wir haben ja bis dato schon offiziell aus der Sicht zwei Leichen. Wir haben ja einmal die Leiche, die mutmaßlich ist, das erste Herz da muss ja irgendwo hergekommen sein, was der Bürgermeister gefunden hat, in seiner Pralinenschachtel. Genau. Es wird gar nicht mehr thematisiert, woher dieses Herz kommt. Es wird keine Vermisstenanzeige gemacht. Es wird auch nicht geguckt, ist jemand verschwunden? Also das ist wirklich so, ja, ist halt so. Da ist ein Herz drin. Ich habe so auch, ja, das ich habe auch so das persönliche Gefühl, die haben noch nicht mal gecheckt, ob das ein menschliches Herz war oder ob das ein tierisches Herz war. Weil es könnte sich ja auch einer einen echt üblen Scherz mit dem Schweineherzen da erlaubt haben. Und nach...
Ja, also der Logikdetektor, der schlägt da schon übelst aus. Da bin ich bei dir. Ja, und es ist halt dann auch so ein bisschen so dieses so, okay, jetzt gehen wir mal schnell zu Schema F an der Stelle übrig rüber, bevor das jetzt hier alles zu sehr durchleuchtet wird. Ne?
Ja, aber das ist das, was mich an dem Film heutzutage, wo ich ihn wieder geguckt habe, doch ein bisschen irritiert, weil der Film ist von 81. Also noch relativ am Anfang der ganzen Slasher-Welle. Wichtig finde ich auch zu sagen, der Film ist aus Kanada. Also hält sich auch nicht so ganz an die typisch amerikanischen Slasher-Richtlinien. Weil, das muss man mal auch hier sagen, den typischen Koitus, der in amerikanischen Slashern eigentlich stattfindet, hast du hier ja gar nicht.
Nee, so ein paar typische Dinge hast du hier nicht. Andere dafür dann wieder umso mehr. Also ich sag mal so dieses typische Geschwafel über Beziehungen, Eifersucht und so weiter. Das kommt ja schon vor. Und ich muss sagen, fand ich persönlich auch ziemlich langweilig. Also da an der Stelle war ich dann nochmal so, wo ich gedacht habe, boah, versuch doch nicht eine Story herbeizureden, wo keine ist. Ne?
Ja.
Also an der Stelle ist der Film für mich das, was es ist. Ein Slasher zum Valentinstag mit einer Story, die gar nicht mal so simpel alleine ist, sondern mit Rückblenden und so weiter ganz gut als Vehikel schnell aufgezählt ist. Der hat schnell Gore gehalt. Die Mordszenen sind durch die Bank alle für die Zeit sehr solide inszeniert. Von daher kann ich da nichts Negatives sagen. Und ich hätte jetzt zum Beispiel dieses Gequatsche über wie gesagt, so diese Eifersuchtsnummern und so, das hätte ich jetzt persönlich gar nicht gebraucht. Ne?
Richtig, also ich muss ganz klar sagen, auch diese Dreiecksbeziehung, ich fand sie weder für die Geschichte noch für das Ende des Films von irgendwelchem Nährwert.
Nö, das war einfach da. Und wie gesagt, umso erstaunlicher, du hast es ja gerade schon gesagt, der Film ist aus Kanada, nicht aus Amerika. Das ist die erste Abgrenzung. Der Film ist von 81, das heißt, voll am Anfang der ersten Welle. Der hat ja jetzt auch nicht so unbedingt den üblichen Mustern bedient oder auch bedienen können, weil die gab es ja zu dem Zeitpunkt bisher noch gar nicht so richtig. Ne? Ich meine, wenn man mal so auf 81 guckt, welche Slasher waren denn da schon draußen? Ne, Halloween war gerade draußen, ein, zwei andere Filme, aber ansonsten war da noch nicht so viel. Der war einer der ersten tatsächlich.
Beziehungsweise die Slasher-Welle war noch nicht in diesem Maße vorhanden, wie es, sag ich mal, zwei, drei Jahre später vorhanden war.
Richtig, genau. Also die kamen dann alle kurze Zeit eben später. Und umso erstaunlicher dass man eher den Eindruck beim Sehen hatte, mein Gott, der macht das also auch so.
Ja, also was mir wirklich gefehlt hat, also ich hätte anstatt diese Dreiecksbeziehung, hätte ich lieber den einen oder anderen Charakter mehr beleuchtet gehabt. Sei es der Typ, der jetzt endlich das erste Mal deine Freundin hat. Wie war der Spruch nochmal unter der Dusche? Hör mal, nutzt du deinen Pipi-Mann, um das jetzt mal jugendfrei zu sagen, auch noch für was anderes, außer zum Puschern. Der ist irgendwie einmal unter der Dusche da, wird kurz angesprochen mit diesem Satz. Auf der Feier hat er endlich seine Freundin und das war es schon. Also von dem hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Wen ich auch gern mehr im Film gesehen hätte, war dieser ja Komiker, der schlechte Scherzbold, mit dem hätte man sehr viel mehr machen können. Und mit wem ich sehr viel mehr Interaktion gehabt hätte, das wäre halt der Barkeeper, der den Leuten ja auch diese Harry Warden-Geschichte erzählt und dann auch nur noch einmal wirklich in Aktion tritt, als man dann sagt, okay, die Valentinsfeier fällt offiziell aus und wir beschließen jetzt, wir feiern die bei uns im Gemeinschaftsraum bei der Mine, wo er die nochmal warnt, wird dann so gesagt, ach, weißt du was, laber du mal. Ja, du hast Harry Walden damals gefunden. Du warst der aber, ey, lass uns mit Harry Walden in Ruhe. Und macht dann noch einen üblen Scherz. Und ja, der geht für ihn im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge. Vor allem, wenn man die Unrated-Version kennt, was auch mitunter einer der heftigsten Szenen ist. Weil er macht da so eine schöne Puppe, die, wenn man eine Türe öffnet, so die Spitzhacke von unten nach oben führt. Ja, ist total erschreckend und hat da totalen Spaß dran, öffnet die 3-4 Mal, geht weg und denkt, ach, einmal muss ich das noch sehen, wie das aussieht, wenn jetzt die Hacke von der Tür geführt nach oben gehen. Ach, die werden sich alle in die Hose scheißen, wo ich mir sag, ja, damit hättest du nochmal so einen Dreijährigen geschockt. Die haben heutzutage zu Halloween schon mehr erlebt. Und ja, er macht die Tür auf, die Spitzhacke geht wirklich von unten nach oben, allerdings dann durch seinen Kopf durch und das Auge poppt raus, weil es war nicht mehr die Puppe, sondern Harry Warden. Aber ich hätte mehr wirklich von dem Typen gesehen, weil gerade mit ihm hätte man wunderbare Sachen noch erzählen können, wie vielleicht auch die Stimmung damals in der Stadt war. Und das ist das, was mich wirklich an diesem Film im Nachhinein stört. Du hast mehrere Morde da gehabt, noch vor dieser Feier, und es keiner interessiert's. Es hat keinen Belang.
Ja, es ist auf der einen Seite so, dass das ein Oldschool-Slasher ist, der das komplett humorfrei erzählt. Es gibt ja auch gar nicht so diesen Karlauer-Moment, sondern der Film ist strunzenernst erzählt von der Atmosphäre. Das finde ich erstmal ja gut, ja. Mhm. Und selbst Platz für so unfreiwilligen Humor gibt es ja eigentlich gar nicht, ja. Also wirklich ein straighter Slasher, der vorne weggeht, der dann aber gleichzeitig eben so diese Romantiknummern fährt, die da überhaupt nicht reinpassen. Die Zeit hätte man an der Stelle wirklich gebrauchen können, um nochmal Charakter und Tiefe zu geben, dass, wenn sie dann getötet werden, dich das mehr interessiert, ja, du das besser findest. Am Ende des Tages machen wir uns doch nichts vor. Keiner von den Schauspielern hat je Oscar-Kaliber gehabt. Wir haben ja schon genug dazu gesagt, was da an Karriere danach war. Das Drehbuch war sicherlich maximal so dick wie ein Yps-Heft.
Hey!
Ja, also von daher, der Film soll einfach nur ein schöner Oldschool-Slasher sein. Und für mich hat er hier eine große Chance verspielt, an der Stelle die Charaktere so ein bisschen bedeutungsvoller zu machen, weil vom Setting her, von der Story, die Story fand ich gut.
Ja.
Ich finde den Score gut, kein Humor, diese Gasmaskengeschichten, die Schutzhelme, dann diese Hacke und so weiter, der Valentinstag, das Herz, was verpackt war, das ist alles irgendwie gut, ja. Mir fehlt allerdings irgendwie, dass man wirklich so ein bisschen was auch empfindet für die Darsteller. Im Endeffekt ist das doch so ein Film, wenn du später Scream siehst, den ersten Teil, wo es darum geht, was man alles nicht machen soll, dann findet man einen guten Teil davon in diesem Film tatsächlich wieder.
Da findest du einen sehr guten Teil von wieder.
Weil es wirklich so ein Oldschool-Slasher ist, der ganz klassisch von Scream eben auch zitiert wird. Und dann kommt im Prinzip so der zweite Teil des Films per nach dem von dir gerade beschriebenen Kill mit der Hake, der auch wieder in der Unrated deutlich mehr zu sehen ist. Da sind 8 Sekunden Unterschied. Das ist einer, der wirklich komplett entschärft wurde. Alles, was du jetzt mit dem Auge gesagt hast und so, ist zum Beispiel in der Prime-Fassung nicht zu sehen, also für zart beseitete Gemüter auch gut zu gucken. Und dann kommen wir so langsam zu dem zweiten Teil. Es findet hier dann doch tatsächlich noch eine Party statt.
Ja, also die Party findet ja statt, wie vorhin schon erwähnt, auf dem Firmengelände von der Mine.
Allerdings dann illegal, weil offiziell ist sie ja eigentlich abgesagt.
Ja, wobei der gute Hollister ja sogar, glaube ich, die Türe aufbricht, was nicht vonnöten gewesen wäre, weil nachher kommt TJ und fragt immer, wieso ist denn die Türe aufgebrochen? Ich habe den Schlüssel, weil sein Vater gehört ja die Mine. Was auch so eine Sache ist, was gar nicht thematisiert wird, außer in so einem Nebensatz. Und ja, die Jungs und Mädels feiern da ihre Party und ja, wie soll ich sagen, der gute Harry macht jetzt also ernst. Also er hat jetzt die Faxen dicke und fängt dann schon mal langsam an, die Anzahl der Partyliebenden zu minimieren.
Genau.
Wie jetzt genau oder welchem, also ich will euch jetzt nicht den Spaß und die Spannung nehmen. Also es sind so die eine oder andere Person dabei, die den Valentinstag nicht beendet, offiziell. Wobei hier auch wieder so dieses klassische Klischee kommt, er macht den Kill und dann verstecke ich erstmal die Leiche. Weil die sind alle natürlich immer verschwunden. Und wenn man durch Zufall eine hätte entdecken können, dann ist dann derjenige, der sie sehen könnte, so strunzdumm, dass er sich natürlich beim Öffnen einer Türe, wo eine Leiche liegt, natürlich umdreht, um zu anderen zu sprechen, die mit denen er spricht, ihn aber auch gar nicht angucken, so dass dann du als Zuschauer weißt, ey, guck mal, da ist der Typ also. Aber es kriegt dann, wie gesagt, nicht ein einziger mit.
Ja, auch da, ne? Also der Film, der ist schon, der hinkt teilweise so dermaßen, also der ist quasi einbeinig unterwegs, ne? Macht trotzdem in gewissen Grade Spaß. Also ich will gar nicht, dass ihr jetzt der Meinung seid, wir besprechen hier heute totalen Schrott. Man muss halt wissen, worauf man sich einlässt, wenn man diesen Film guckt.
Wobei, da muss man sagen, mir gerade so das letzte Drittel des Filmes am meisten gefällt.
Ja, und da finde ich aber auch wichtig, was du gerade sagtest, da sollten wir jetzt nicht so viel erzählen, weil der Film kriegt dann nochmal eine unheimliche Dynamik. Ja. Der kriegt nochmal einen richtig schönen Zulauf zum Ende hin, macht dann einfach nochmal Spaß. Und alles, was wir da jetzt verraten, könnte auch so ein bisschen so auf die finalen Minuten und die Auflösung schließen lassen. Das kennt ihr schon von The Fog, da haben wir das auch nicht gemacht. Wir wollen euch da nicht spoilern. Ich sag mal so, es bleibt auf jeden Fall am Ende eine Überraschung und es macht total Sinn, den Film bis zum Ende zu gucken. Es gibt viele spannende Szenen, es gibt gut gemachte Kills, per, also von daher.
Wobei, eine Sache kann man verraten, weil das finde ich dann schon nicht unwichtig, wen gerade dieser Anfang in der Mine gefallen hat, wen der Rückblick gefallen hat, was auch in der Mine spielt, weil ein paar der Jungs und Mädels von der Party verschlägt es in die Mine und die kriegen dann in der Mine auch Besuch und dabei würde ich es jetzt auch wirklich belassen, weil da taucht nochmal so eine richtig geile Atmosphäre aus und wie du schon sagtest, das Ende möchte ich auch da nicht spoilern, weil das hat schon was für sich.
Ja, definitiv das Ende, die letzte, also wir reden wirklich eigentlich von 3 verschiedenen Dritteln. Das erste Drittel gefällt mir sehr gut. Du hast direkt eine Spannung, du hast direkt diesen Stollen, du hast diese Gasmasken, du hast direkt ein Kill, der total überraschend ist und auch sehr blutig. Du hast ein gutes Setting. Dann anschließend im ersten Drittel wird dir erstmal der Rahmen erklärt. In dieser Zeit, so die ersten knapp 30 Minuten, macht der Film Spaß und du denkst dir, hey, hier entsteht was richtig Gutes, das will ich weitersehen, ja. Und dann eigentlich so ab der Suche mit Mabel, würde ich mal so sagen, grob, ne?
Also ab dem Moment, wo man wirklich sagt, der Mabel-Kill ist passiert, dann hast du wirklich dieses längere Element, wo man sich zu sehr auf diese Dreiecksbeziehung, die für den Film eigentlich keinerlei Relevanz hat, verlässt. Und da ist auch so wirklich der Moment, wo ich mir denke, boah, das hättet ihr anders lesen können.
Genau, genau. Na, und dann 25 Minuten ist das wirklich auch teilweise richtig boring. Das muss man einfach mal auf den Punkt bringen, ne? Also wir sind ja nicht nur hier, die Filme schön zu reden, die wir reviewen, nach Motto, wir gucken hier nur die geilsten Filme. Nein, wir gucken auch mal Filme, die zwischendurch mal nicht gut sind, ja? Aber an der Stelle, holt euch was zu knabbern. Ihr verpasst manchmal auch 5 Minuten nicht so ganz so viel. Ihr werdet nachher mit einer richtig schönen, beklemmenden Atmosphäre im letzten Drittel belohnt. Ja, so die letzten 20, 25 Minuten. Die knallen noch mal richtig gut. Und dann spielt auch keine Rolle, dass das alles unbekannte Darsteller sind, die auch nicht alle so super talentiert sind. Weil der Film macht dann nochmal richtig Tempo, der ist dann nochmal spannend, der ist nochmal richtig beklemmend und dann macht er einfach einen riesen Spaß und erfüllt auch nochmal viele Regeln des modernen Slasher-Films der 80er. Per, vielleicht mal zu den Masken, wir haben das ja schon mal gesagt. Ich fand ganz gut, dass das nicht so eine 0815-Verkleidung war, sondern diese Minenarbeitermaske, ich fand, das war schon mal was eingängig Neues. Und es erinnert mich tatsächlich an verschiedenste andere Filme, wo ähnliche Maskierungen, und ich würde bewusst mal so einen Vergleich zu Tauchern ziehen, schon auch mir sowas Gutes rübergebracht haben als Bösewicht. Ich erinnere mich zum Beispiel an Verfluchtes Amsterdam mit dem Taucher. Solche Gesichtsmasken, das hat ja schon was. Und das passt hier einfach unheimlich gut rein. Ne?
Gebe ich dir total recht. Das Schöne ist halt bei dem Film, es ist nicht so eine Maske, die du wirklich jedem überziehen kannst. Und du weißt, okay, das ist der Killer aus dem Film. Sondern es ist wirklich so, dass diese Maske wirklich nur in diesem Film eigentlich vorkommt. Während du einen Handschuh von Freddy, die Maske von Jason oder Michael Myers 100-mal auch schon in anderen Filmen gesehen hast, ist es hier halt wirklich, ich kenne keinen Film, wo so eine Maske wirklich genutzt worden ist. Außer vielleicht später bei dem Remake, wo wir ja auch noch ganz kurz drauf eingehen wollen. Aber es ist wirklich, es ist was Eigenes, es ist alles neu. Du kriegst den Killer auch dadurch diesen ganz, es ist ja nicht nur die Maske, es ist ja das komplette Outfit, was wir hier haben. Du hast ja wirklich hier diesen kompletten Bergarbeiter-Outfit, was der Killer hat. Und das ist ja das Nächste. Es ist ja ein ganz normales Outfit auch nur. Das Ding, was er trägt, trägt jeder, der in diesem Film mitspielt und in der Mine arbeitet. Also du hast mitunter es auch so, dass jemand da mit dem Outfit rumläuft und denkst, ah, da kommt der Killer. Und dann, nee, da kommt noch nicht, weil das ist jetzt einfach einer von den Bergarbeitern.
Und die laufen halt alle einfach so rum, ne?
So, und das ist der Unterschied, sag ich mal, zu einem Freitag oder einem Halloween. Wenn du da jemanden mit einer Hockeymaske siehst oder mit einer Michael Myers Maske, dann weißt du, ja, das ist der Killer. Und hier ist es halt so, der kann jeder sein. Genau. Der kann also wirklich so ganz normal mit denen da langlaufen und ups, das ist ja gar nicht der gute Michael, sondern das ist ja der böse Harry. Hätte ich das mal früher gewusst.
Genau, und das ist gut, dass du das erwähnst. Das macht nochmal eine Menge von der Spannung aus, weil du immer wieder auch Szenen hast, wo du meinst, oh, jetzt kommt der Killer. Und da kommt er gar nicht. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, Per, ich würde sagen, inhaltlich hören wir hier an der Stelle mal auf. Ja. Der Film hat ein Riesenproblem gehabt. Und zwar an der Stelle muss man sagen, ultimatives Pech. Dem Regisseur war ganz offensichtlich wesentlich daran gelegen, einen Film zu drehen, der die Tötungsszenen mit ordentlich Blut versieht, mit starken Effekten. Das war das, was er rüberbringen wollte, und das ist ihm ja auch gelungen. Allerdings wurde der Film deutlich zusammengekürzt, und das hatte tatsächlich einen politischen Grund, für den der Film gar nichts konnte. Denn ganz kurz vor der Uraufführung dieses Films, nämlich der sollte ja am Valentinstag 81 eben auch uraufgeführt werden, ist was passiert, was dann dafür gesorgt hat, dass dieser Film nochmal sehr zeitnah radikal zusammengeschnitten werden musste. John Lennon wurde damals auf offener Straße am 8. Dezember 1980 erschossen. 3 Monate eben vor Uraufführung dieses Films, und das hatte zur Folge, dass anschließend die Auflagen radikal angezogen wurden, weil man eben Sorge hatte, dass die Gewaltdarstellung im Film Leute motivieren könnte, ähnliche Dinge zu machen, also quasi Trittbrettfahrer zu sein. Und dieser Film ist ganze 3 Monate nach dem Tod an John Lennon, das war ja damals, Man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich meine, ne, wer wäre heutzutage ein trefflicher Vergleich? John Lennon war ja einer der Popstars, die es gab, auch wenn natürlich die musikalische Karriere schon etwas dahinter lag, aber ja, unheimlich bekannter, ein Weltstar. Und da müsst ihr euch vorstellen, da hat natürlich dann an der Stelle ja die MPAA rigoros gewütet in diesem Film und x Minuten an Gewalt rausgeschnitten.
Also sagen wir es mal ganz klar, da fehlen knapp 5 Minuten. Hört sich erstmal nicht viel an. Wenn man aber sich mal so einen Schnittbericht anguckt zwischen der endgültigen Kinofassung, die dann rauskam, und der ursprünglichen Kinofassung, die eigentlich geplant war, ist es halt so, dass nicht ein einziger Kill in dem Film unangetastet geblieben ist. Man kann es am ehesten noch vergleichen für Leute, die sich damit auskennen. Der Film hat so das ähnliche Schicksal wie Freitag der 13.7 hinter sich. Es ist radikal gekürzt worden. Alles, was auch ansatzweise zu heftig war oder nur nach Blut aussah, ist wirklich rausgenommen worden. Wie wir vorhin erwähnt haben, die Dame im Waschsalon, die Mabel, in der deutschen Fassung ist es wirklich so, der Sheriff hört was in der Waschmaschine, macht sie auf. Man sieht gerade ansatzweise, da fällt was raus. Wenn man dann sich damals die deutsche DVD gekauft hat, konnte man schön Einzelbildschaltung machen. Da hat man gesehen, oh, die Frau, die sieht aber ziemlich mitgenommen aus, weil die ist nicht nur in der Waschmaschine hin und her geschleudert worden, die ist ja auch da gekocht worden sozusagen drin. Der ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Haut abgezogen worden. Das sieht man dann in der Unrated-Fassung dann schon explizit. Oder das erwähnte gerade mit dem Barkeeper. In der deutschen Fassung ist es wirklich so, die Türe geht auf, man sieht von hinten, wie dann der echte Harry Walden, nicht mehr die Puppe von ihm, die Spitzhacke nimmt, hochschlägt und man weiß, okay, der Typ ist getroffen worden, und dann haben wir schon die Sequenz, wie er dann weggezogen wird von ihm. In der Unrated ist es natürlich so, man sieht dann auf einmal den Umschnitt nach vorne, man sieht, die Spitzhacke geht vom Hals durchs Auge, durch die Augenhöhle besser gesagt, raus, und es sind dann sehr blutige Einstellungen. Ich möchte jetzt nicht zu sehr in Detail gehen, weil das ist dann für den einen oder anderen auch vielleicht zu eklig, aber es ist wirklich nichts unangetastet worden. Selbst die, ich denke mal, unblutigste Tötung in diesem Film, wenn man davon reden kann. Das ist wie auf der Feier jemand mit dem Kopf ein Wasserbad kriegt. Ist doch sehr viel länger dargestellt in der Unrated-Fassung, als im Endeffekt es nachher im Kino lief. Und umso interessanter ist es, dass es 30 Jahre gebraucht hat, bis Lionsgate dann im Endeffekt dann wirklich eine komplette Fassung von dem Film veröffentlichen konnte. Also man muss sich vorstellen, 30 Jahre, also das Filmmaterial hätte auch schon komplett verrottet sein können. Wenn wir jetzt mal die Freitagsserie nehmen, also den ein oder anderen Film werden wir nie komplett so sehen, wie er mal geplant war, weil das Material ist zerstört. Und hier hat man es wirklich noch gefunden und hat dann dem geneigten Filmfan dann die Möglichkeit gegeben, zum damaligen Kinorelease des Remakes dann auch das Original in der kompletten Fassung zu schauen. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Warum ist das Ganze überhaupt gelungen für Lionsgate? Die Geschichte finde ich ganz spannend. Und zwar ist es tatsächlich so gewesen, dass der Film massiv nur gekürzt überall erschienen ist. In Deutschland auf Video und später sogar auf DVD, sogar in einer noch stärker gekürzten 16er, aber auch in einer ungekürzten, was die Kinofassung angeht, 18er Version. Es war dann aber der Regisseur selbst, der George Mihalka, der die ungeschnittene Kopie des Films in seinem Privatbesitz tatsächlich hatte. Und der hat dann damals demjenigen, der die Rechte besaß, das war Paramount Pictures, in den Ohren gelegen, permanent, diesen Film doch bitte mal als Uncut Director's Cut zu bringen. Ja, Unrated Director's Cut, ich glaube, so rum ist es richtig. Aber Paramount hat es immer wieder abgelehnt. Und irgendwann hat er gesagt, okay, der gute George, ich komme bei Paramount Pictures nicht weiter. Ich probiere jetzt mal bei anderen mein Glück. Und Lionsgate-Films waren dann die, die gesagt haben, ja, das klingt interessant, das können wir uns vorstellen. Das passt auch so zum Zeitgeist und wir würden dann jetzt mal gucken, was mit den Rechten ist. Die haben als erstes dann die Rechte für ein Remake erworben, über das wir jetzt gleich auch sprechen sollten. Und im Zuge des Remakes, was sie dann eben veröffentlicht haben, war dann eben die Idee da, einen originalen Director's Cut als Special Edition in 2009 war es dann eben auf den Markt zu bringen. Und das haben wir wirklich dann tatsächlich nur dem Regisseur zu verdanken, der sein Werk so lange gut aufbewahrt hat. Und nur wegen ihm ist es dann überhaupt noch mal rausgekommen, quasi zeitgleich mit der Veröffentlichung von dem Remake My Bloody Valentine 3D. Warum waren diese Effekte so gut? Das hatte einen guten Grund. Und der Grund hat den Namen Thomas R. Berman. Jetzt werden viele von euch sagen, wer? Berman ist ein absoluter FX-Guru und war schon viele Jahre erfolgreich im Bereich von Special Effects, gerade von blutigen Make-up-Effekten. Ist bekannt geworden durch seine Arbeit für Tales of the Crypt, für Frogs und war derjenige, der hier eben auch die Effekte für diesen Film auch angefertigt hat, weswegen die auch sehr, sehr gut waren. Er war eben der Special Make-up Designer für den Film und hat dem Film halt schon das gewisse Etwas gegeben. Hat auch zum Beispiel bei die Körperfresser kommen diesen Bereich unter sich gehabt. Die Goonies nachher dann, also schon etwas harmloseres. Howard, ein tierischer Held. Also wenn man mal schaut, wo der überall noch nachher mitgemacht hat, Geschichten aus der Gruft hatte ich gerade schon genannt, die Geister, die ich rief, Stirb langsam 2, der Pate 3, Hudson Hawk, also der Wayne's World, da kann ich jetzt hier noch minutenlang weitermachen, weil der Mann, der war noch sehr, sehr lange in diesem Bereich aktiv. Last Action Hero, der hat nachher mehrere Male mit Schwarzenegger zusammengedreht, Con Air, bis hin zu Akte X, also und dann nachher im absoluten Mainstream, sogar bei Grey's Anatomy, hat er für die Special Make-up Effects eben sich zuständig erklärt. Oder auch Nip Tuck, kennt ihr vielleicht auch die Serie, wo es auch um Schönheitschirurgie geht. Private Practice, also er war nachher zum Schluss seiner Karriere tatsächlich so in dem Bereich ja Klinikserien, kann man sagen, zuständig. Also wirklich ein Guru des Bereiches und der hat hier in relativ jungen Jahren, seine Karriere ging jetzt so bis 2008, 2009, dass er da aktiv war, hat er die Effekte gemacht und eben in einer hervorragenden Art und Weise, die dafür sorgen, dass diese Effekte unheimlich gut rüberkamen und dem Film halt eine besondere Note gegeben haben. Der Film war sehr hart von seinen Effekten und einfach sehr, sehr gut gemacht. Und das kombiniert, dass man es nicht nur zeigen wollte, sondern es auch sehr gut gemacht war, mit dann der Geschichte mit John Lennon, sorgte eben dafür, dass die Schere leider massiv an der Stelle gewedelt wurde, Per.
Aber die Geschichte hat nun mal auch ein glückliches Ende, weil in Amerika wenigstens kann man sich die Version auch in der Unrated-Version anschauen. Deutsch geht's leider noch nicht. Jedenfalls nicht, wenn man die Finger von einem Bootleg lässt. Weil leider gibt's keine offiziellen Releases dieser Unrated-Version auf Deutsch. Muss aber ganz ehrlich sagen, es gibt genügend Liebhaber-Labels, wo ich doch von ausgehe, dass die Möglichkeit besteht, dass wir das auch auf Deutsch irgendwann mal sehen dürfen. Solange muss halt die Lionsgate-Scheibe, die ich hier liegen habe, weiterhin dafür herhalten.
Genau, das ist die, die wir guten Herzens empfehlen können, weil, Per sagt es gerade schon, im Deutschen ist das Ganze leider so, da gibt's nur Bootlegs an der Stelle, wobei, Per, es soll ja was von 84 kommen.
Nein. Muss ich leider auch schon direkt verneinen. Es gibt ein Mediabuch von 84 Entertainment. Leider ist die Politik der Firma Paramount so, dass die damit ein Problem haben, solche unrated Sachen rauszubringen. Und das 84er Ding, was rauskommt, ist leider auch nur mit der Kinofassung. Da ist auch erstmal leider nichts anderes geplant. Aber auch hier kann ich nur sagen, gut Ding will Weile haben. Also ich habe mittlerweile den ein oder anderen deutschen unrated Film gekriegt, wo ich auch nicht dachte, dass der mal auf Deutsch erscheinen wird. Mal gucken, wie es bei dem Film ist. Aber was man auch mal sagen könnte, bei dem Film gibt's eine kleine Besonderheit. Es gibt nämlich ein Remake.
Genau, lass uns mal über das Remake sprechen. Und das Remake, und da können wir vielleicht direkt mal in unseren Vergleich gehen. Das Original hat eine 6,72 bei der Online-Film-Datenbank bekommen. Das ist ja immer so unsere deutsche Referenz, auf die wir schauen. Und jetzt Achtung, Schocker. Das Remake von 2009, My Bloody Valentine 3D, hat eine 6,65. Was fällt uns auf?
Ja, das Remake ist tatsächlich, muss ich ganz ehrlich auch sagen, bei mir so doch besser als das Original. Weil es ist schneller. Ja, auch hier gibt es ansatzweise die Dreiecksbeziehung. Klar. Aber es wird in meinen Augen wesentlich besser erzählt.
Ja,
das definitiv ist so das Wichtigste. Und was ich auch ganz wichtig finde bei diesem Film dann ist, dass man sich nicht storisch ans Original hält. Also es gibt für mich immer diese Remakes, wo man sich fragt, warum gibt's die überhaupt? Also für mich das erste von mir wirklich wahrgenommene Remake als solches war damals die Farbversion von Psycho, welches eine 1:1 Kopie der Hitchcock-Version war, nur halt in Farbe.
Also totaler Blödsinn. Totaler Blödsinn.
Ich weiß nicht, also bevor ich mir das Ding im Bund angucke, 1:1, und es ist nicht so atmosphärisch wie das Original, gucke ich das Original.
Absolut.
Es ist aber auch nicht so verhunzt wie das Remake von Nightmare, wo man wirklich alles falsch machen konnte, was man falsch machen konnte. Es ist ja wirklich.
Also bringen wir es mal auf den Punkt. Es ist einer der wenigen Horror-Remakes, die wir guten Gewissens ohne Wenn und Aber empfehlen können.
Und selbst
dieser Film hat deutlich mehr Tempo als das Original. Ja, er ist ähnlich blutig. Die Kills sind ähnlich gut in Szene gesetzt. Die Atmosphäre ist gut. Die Morde sind nicht ganz CGI-frei. Das war jetzt im Zeitpunkt 2009 ein bisschen schwierig manchmal, weil die Effekte nicht immer so gut waren. Die Animationen sind leider in der einen oder anderen Szene recht gut erkennbar. Das ist ein bisschen schade. Ist aber eigentlich auch wirklich der einzige Wermutstropfen. Es gibt ein paar Gemeinsamkeiten, ja, wenn man das Original gesehen hat, die man im Remake wiedererkennt. Auch hier wird zum Beispiel ein herzförmiger Karton als Präsent verschenkt, ne, ganz klar. Auch hier gibt's einen Bergarbeiter-Dress, der schon auch sehr stark, finde ich, an das Original erinnert. Auch da ist was mit einem Trockner, ne? Also es gibt schon auch so ein paar gute Sachen. Einzige Sache, die ich persönlich im Remake schlechter finde als im Original, ist das Finale.
Lässt sich drüber streiten. Was ich halt an dem Remake, an dem Finale gut finde, ist eigentlich, dass selbst wenn ich das Original nicht kenne, selbst wenn ich das Original kenne, hier noch überrascht werden kann.
Das stimmt, das stimmt. Aber der Film hat halt durchgehend ein höheres Tempo und kommt halt ohne dieses nervige Teenie-Blabla aus, ohne dieses, ne? Das ist deutlich reduzierter, ja? Und deswegen gefällt er mir in größeren Teilen eben auch deutlich besser als das Original, wobei beide Filme was für sich haben.
Aber
er ist schon ein Remake, was auch oldschool-mäßig ist, muss ich sagen. Es ist ja nicht so, dass das sich jetzt total anders präsentiert. Bringt auch, finde ich, so diesen 80er-Jahre-Charme schon rüber, aber er hat deutlich mehr Tempo. Ja, wie gesagt, das Ende, da kann man drüber streiten. Ne? Also, wo der andere Film mittendrin so ein langes Loch hat, das hat der hier auf jeden Fall nicht. So viel können wir sagen.
Und was man auch noch erwähnen darf, die Darsteller im Remake.
Ah, die sind deutlich besser.
Die sind deutlich besser und haben auch wirklich einen Wiedererkennungswert und auch ein wirkliches Standing. Also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der TJ im Original ein 0815-Typ ist, den keine Sau mehr kennt und nicht weiß, wer es ist, ist hier dieser Charakter gespielt von Jensen Ackleston, den Typen aus Supernatural, der den Dean Winchester spielt. Eine Serie, die ich sehr klasse finde, der hier auch mal sein Leinwanddebüt, wenn mich nicht alles täuscht, sogar hatte. Dann hast du hier, für mich als Carpenter-Film ist der Mann dann immer eine Augenweide, wenn ich ihn sehe, hast du auch wieder einen Tom Atkins drin, der hier auftaucht, der die Rolle des Sheriffs übernimmt. Du hast einen Kevin Tai, du hast eine Megan Boone. Ja,
ja, gerade Megan Boone, also die sollten wir jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen. Die hat 2009 hier gespielt, bevor sie durch The Blacklist bekannt wurde. Na? Ist natürlich jetzt ein absoluter Serien-Superstar durch ihre Hauptrolle in The Blacklist. Spielt hier die Megan eine kleinere Rolle, aber hat danach eine Riesenkarriere gemacht.
Ja, aber hier sind wirklich, ja, das klingt jetzt so abwertend dem Original gegenüber, das bitte jetzt nicht falsch verstehen. Ich mag das Original, aber hier sind wirklich Schauspieler drin, die was geleistet haben, ist vielleicht jetzt etwas übertrieben, aber die einen Wiedererkennungswert haben. Also, wer einen Tom Atkins einmal gesehen hat, wird den immer wieder erkennen. Also, wenn, ob du den jetzt in der Klapperschlange siehst, ob du den bei Nacht der Creep siehst oder hier bei My Bloody Valentine, du siehst den und weißt sofort, ey, das ist ein geiler Mann. Der kann schauspielern.
Also die klare Empfehlung, anders als bei The Fog, schaut euch das Remake ruhig noch zusätzlich an, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Bad News beim Remake, anders als das Original, was es ja wie gesagt bei Amazon Prime Video ohne Probleme zu gucken gibt. Ha, bei My Bloody Valentine 3D, da können wir da leider nicht mit dienen. Das wird nur bei Rakuten TV in der Flat gezeigt oder es ist euch 3,99 € bei Prime zum Beispiel wert oder bei YouTube. Oder wenn ihr das Abo, das Unterabo, den Stars Channel habt von Amazon Prime, dort ist es dann wiederum kostenlos mit drin.
Per, nochmal zurück. Moment, eine Sache möchte ich da noch erwähnen. Wenn ihr es euch kostenlos anguckt, man kann ja auch mal einen Probemonat bei den Unterabos von Amazon machen. Man muss es ja nicht verlängern und dann kostenpflichtig werden.
Nee, das stimmt. Vielleicht noch 3-4 Hintergrundinformationen zum Original heute als Rauswerfer. Der Film wurde ganz zeitnah tatsächlich gedreht vor der Aufführung. Das heißt, die Idee war wirklich, wir drehen den Film, schneiden den und der geht rein in die Kinos. Und zwar wurde der im September bis November gedreht. Du hast vorhin gesagt, es ist ein kanadischer Film. Gedreht wurde in Sydney Mines, einem kleinen idyllischen Ort in Nova Scotia. Das ist in einer kanadischen Provinz, Neuschottland. Und damals kostete der Film 2,3 Millionen kanadische Dollar. Das war ein vernünftiges Budget für diese Art von Film. Und er spielte in den US-amerikanischen Kinos dann anschließend 5,6 Millionen US-Dollar ein. Damit war der gar nicht unerfolgreich, muss man ganz klar sagen. Für den Film wurde dann tatsächlich auch ein besonderer Song komponiert von einem Komponisten Paul Zesa, den Song The Ballad of Harry Warden. die ist extra für den Film entstanden und hier ganz schön hat man fürs Remake 2009 1:1 wiederverwendet. Und der Mann stammte auch aus der Gegend, wo der Film gedreht wurde, im Erweiterten in Ontario. Also eigentlich ganz schön, dass man so einen Local Hero da noch eingebaut hat. Und ich fand es auch sehr schön 2009, dass man hier diesen Song nochmal wiederverwendet hat.
Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir den Song dann nochmal angehört. Nicht nur im Abspann, sondern ich wurde dann darauf aufmerksam gemacht, ey, den gibt's auch bei Amazon Music und hör dir den mal an. Der ist gar nicht mal so schlecht. Also wenn man.
Nein, der ist nicht schlecht.
Also wenn man die Art von Musik auch mag, irgendwie habe ich das. Also mir hat er gefallen. Ich mag auch manchmal diese Art von Musik und die hatte was.
Ja. Kommen wir mal ganz kurz zu den Kritiken. Cinema schrieb den Film als Klassiker des schlechten Geschmacks. Die New York Times schrieb in dem Fall, blutiger Valentinstag lässt sie wahrscheinlich nicht vor Schreck zittern, aber es ist fast sicher, dass sie sich winden werden, zuerst vor Verehrung und dann vor Abscheu. Und andere schrieben wiederum, ein wahrer Klassiker, der inmitten der 80er-Slasher zwischen Freitag der 13. und Halloween entstanden ist. Reichlich Bluteffekte, wie besser als ähnliche Filme wie Muttertag, die in der damaligen Kritik zu hart weggekommen. Jetzt sind wir an dem Punkt, Per, dass wir diesem Film noch eine Note vergeben müssen. Ihr kennt das Spielchen schon. Wir geben eine Note von 1 bis 10, so wie ihr das von IMDb, OFDB kennt. Einfach, damit ihr euch nicht neu orientieren müsst. 1 ist eine Vollgraupe, 10 ist mega, mega gut. Wir haben ja schon gesagt, wir sind so ungefähr bei 6,5 in den diversen Foren. Die Leute, die auf Oldschool-Horror-Slasher stehen, tendieren Richtung 8. Die Leute, denen andere Dinge wichtig sind, eher Richtung 5. Per, wo bist du bei dem Film?
Also auch wenn ich ein bisschen über den Film gehatet habe, muss ich ganz klar sagen, jeglicher negative Kommentar lag daran, dass ich den Film schon ein paar Mal gesehen habe. So dass mir die Sachen durch mehrfaches Anschauen jetzt natürlich umso präsenter aufgefallen sind. Ich mag den Film trotz dieser negativen Kommentare nach wie vor sehr. Und auch als Kind seiner Zeit ist es immer noch ein vernünftiger Film, der heute auch noch funktioniert. Klar, er hat seine Schwächen, also ich würde ihm so eine 6,8 noch gerne geben wollen.
Also schon quasi eine 7 am Ende.
Ja, wir sind schon fast bei der 7.
Da gehe ich nicht ganz mit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Film jetzt gesehen und irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht kennst du dieses Phänomen, man muss eine gewisse Stimmung für eine gewisse Art Film haben. Vielleicht hatte ich an dem Abend nicht so die Stimmung. Ich habe den Film tatsächlich 2009 auf jeden Fall gesehen. Als das Remake rauskam, da habe ich mich beide Filme hintereinander weggeguckt. Erst das Remake, weil geil willst du sehen. Und dann, hey, jetzt gucke ich mir da nochmal das Original an. Und es kam ja gerade unrated raus. Und du hast es, dank Lionsgate. Danach habe ich den noch einmal gesehen. Irgendwann so vor 5-6 Jahren. Und ich habe den in sehr guter Erinnerung und hätte eine 7,5, eine 8 wahrscheinlich nicht gegeben vor dem Gucken. Diesmal hat er mich stimmungsmäßig nur so bedingt erreicht, deswegen bin ich mehr so bei einer 6. 6,5, mehr würde ich ihm nicht geben. Wobei das vielleicht beim nächsten Sehen auch wieder eine 7 ist. Ich glaube, da so ist die Wahrheit. Eine 6, eine 6,5, eine 7. Mehr ist er dann doch nicht, es sei denn, man steht genau auf das, was er da eben zeigt. Mir ist persönlich dieses mittlere Drittel zu fad, zu öde. Das schreit so sehr nach, ich mache eine Biopause, ich hole mir ein Leckerkännchen, ich hole mir noch was zu snacken. Ich habe noch immer eine Viertelstunde Zeit, weil nichts passiert. Ah, wenn das ein bisschen kürzer wäre, dann könnte der Film auch meines Erachtens nach besser wegkommen.
Vielleicht liegt es ja daran, du hast den bei Prime geguckt. Hast die alte Kinofassung gesehen? Ich bin ganz ehrlich, ich habe mir die Lionsgate reingezogen. Vielleicht kommt der Film deshalb bei mir ein bisschen besser weg.
Keine Frage, das macht was aus, ne? Weil im Endeffekt ist es natürlich so, dass da schon eine Menge auch fehlt, was den Film ausmacht. Ich habe jetzt aber ganz bewusst diesmal zu der Prime-Version gegriffen, weil ich die gar nicht präsent hatte. mehr und ich wollte heute Abend nicht über eine Version sprechen, die ich überhaupt nicht mehr im Kopf habe, wenn ich mir die Unrated anschaue. Allerdings, ich habe dabei Schnittberichte aufgehabt und die Bilder, wenn man die sich angeschaut hat, waren die sofort wieder parat, was da noch gekommen wäre. Von daher hat mir da jetzt nicht so viel gefehlt. Klar, vielleicht hätte das den Film noch ein bisschen besser gemacht. Per, wir sind am Ende. Das bedeutet Ausblick.
Ja, die Sache ist ja die, dass das ein kleines Special war, hast du ja letzte Mal ausgesetzt, was den nächsten Film betrifft. Du hast gesagt, es geht im Vorfeld schon, es wird demnächst wieder europäisch werden. Ich habe ein bisschen Angst, weil, sind wir mal ganz ehrlich, ich bin nicht unbedingt der europäische Filmfan.
Das wird sich ändern. Ich werde dich in den nächsten Jahren noch in diversen Folgen von Polizeischis und Ähnlichem überzeugen.
Ich muss dazu sagen, ja, ich mag italienische Filme, ja, ich mag französische Filme, aber ich mag nicht das en gros. Und ich habe noch Hoffnung, in welche Richtung es geht, weil du immer Polizeischi sagst. Ich hoffe, es geht in die Polizeischi-Ecke, die aber nicht ganz ernst gemeinte, weil da weißt du, tue ich mir doch immer ein bisschen schwer mit. Und es geht mehr in die humorvolle Ecke. Also, ich frage mal anders. Wird's ein Polizeischi?
Im weitesten Sinne wird's ein Polizeischi. Ja, aber ich kann Entschärfung geben. Es wird kein knallharter, bierernster Polizeischi Anfang der 70er. Das heben wir uns auf für ein anderes Mal.
Dann habe ich Hoffnung.
Ja, da gibt's auf Prime ganz, ganz tolle. Da könnte ich eine Ausgabe machen, alleine mit den tollen, die es gerade auf Prime gibt, die da laufen im Polizeischi-Bereich. Nein, wir machen was Humoristisches.
Yeah!
Und da gibt's nicht ganz so viele. Da müssen wir ganz ehrlich sein. Da gibt's den einen und der ist es nicht. Das ist der, der mit Terence Hill viele Filme gedreht hat. Auch Bud Spencer hat recht ernste Polizeischi gemacht mit ein bisschen Humor. Da gehört auch zum Beispiel mal ein Plattfuß dazu. Der ist es aber nicht. Es gibt einen großen anderen, einen, von dem ich ein Riesenfan bin. Und jetzt müsstest du wissen,
natürlich,
wer dieser Darsteller ist.
Ich versuche es nochmal ein bisschen rauszuzögern. Der hat wohl die Gedenkfriese von Atze Schröder. Nur in Schwarz.
Atze Schröder hat ihm seine geklaut, eindeutig.
Ja, Atze hat sie blond gefärbt dann. Habe ich damit schon mal recht?
Absolut.
Dann ist es Tony Maroney.
So, und dann, Thomas Millian, einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Und ich habe natürlich auch wieder geguckt, dass ihr diesen Film gucken könnt, gerne bevor wir dann online kommen mit der Folge, deswegen sagen wir ja auch heute, welcher Film es wird, oder dann im Nachgang, was ihr halt lieber habt. Ich kann euch schon mal so viel sagen, damit verringert sich das gerade deutlich, weil da sind so ein paar Filme drin, da weiß der Per, das wird's jetzt nicht sein. Bad der Ganovenschreck mit Bud Spencer zum Beispiel zusammen wird's nicht sein. Ne? Die ernsten Western wie Companeros werden's nicht sein. Es bleiben eigentlich nur die Filme, wo er Tony Maroney spielt, die Strickmütze der Superbulle. Und da haben wir bei Prime 5 Stück drin, Per. Und da es kein ernster wird, haben wir dann eigentlich streng genommen nur noch 3.
Komm, dann gib's mir.
Es könnte sein Formel 1 und heiße Mädchen. Es könnte sein das Schlitzer von Highway 101 oder das Schlitzer außer Rand und Band. Und ich habe mich entschieden, weil Formel 1 und heiße Mädchen 1985, da war die Serie echt schon ausgenudelt und am Ende, nee, der ist nicht sonderlich gut. Ein Schlitzer außer Rand und Band, da hat er eine sehr gewöhnungsbedürftige Doppelrolle. Ich habe mich entschieden für das Schlitzohr vom Highway 101. Tony Maroney, der Superbulle, in Reinform. Wirklich purer Humor, viel lustiger als ne, der Superbulle mit der Strickmütze oder das Schlitzohr und der Bulle, die sehr ernst sind. Ich kann nur euch empfehlen, schaut rein, es sind Filme. Ich mag diesen Humor, diese rotzigen Sprüche, diese total drüber Synchronisation.
Ich warne euch schon mal vor, ich muss Sascha wirklich dann an die Leine nehmen, sonst dauert das Ding 4 Stunden beim nächsten Mal.
Ja, definitiv. Also Thomas Millian, ich bin großer Fan aller seiner Werke, ob das dann die harten Western sind oder wie er sich eben neu erfunden hat, dann im Polizeschi zuerst und dann anschließend in den italienischen Komödien bis in die 80er rein. Der Mann hat es ja geschafft, eine tolle Karriere. Ich könnte ja alleine stundenlang über seine Karriere sprechen.
Ich merke. Aber
das wollen wir natürlich an der Stelle nicht. Also die nächste Folge, das Schlitzohr von Highway 101 mit Thomas Millian, mit Bombolo.
Oh Gott.
Und vor allem in Regie Bruno Corbucci. Und ich denke, das ist noch mal etwas, da werden die Italo-Kenner direkt an der Stelle die Herzen höher schlagen. Der hat nicht nur diverse Superbullen- und Schlitzohren-Filme zu verantworten, sondern ganz viele Bud Spencer, Terence Hill zum Beispiel. Zwei außer Rand und Band, zwei sind nicht zu bremsen. Die Miami Cops, die sind alle von Corbucci, Bud der Ganoven-Schreck.
Sascha, lass uns was fürs nächste Mal.
Okay, ja, ich reise es ja nur an. Ne? Also seid gespannt, es gibt eine Menge Italo-Cinema beim nächsten Mal.
Wie ihr merkt, ich hole dann doch schon mal die Peitsche das nächste Mal. Das wird ein Problem. Ja,
ich kann schon mal eins versprechen. Ich spoiler mal in ein paar Folgen, wenn es einen harten Polizeschi gibt, die Hauptrolle. Und es ist Jürgen Drews.
Okay, jetzt bin ich irritiert. Aber ich sag's mal so, bevor das hier ausatmet, ich wünsche euch allen noch einen schönen Valentinstag. Habt noch Spaß mit eurem Freund oder Freundin oder was immer ihr haben möchtet. Macht euch einen schönen Abend. Macht eine Flasche Wein auf, nehmt ein paar Pralinen, guckt, was euch gefällt und ich möchte mich verabschieden, bevor Sascha komplett zum Italiener wird. Ciao.
Ja, auch von meiner Seite einen schönen Valentinstag. Natürlich nicht blutig, sondern eher harmonisch und vergesst das Rückspielen der Videokassette nicht. Das kostet sonst 1 Euro Strafe.